Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Märchenzeit. Es gibt eine neue Folge vom Wirtshaus im Spessart heute, auf die ihr sicherlich schon alle sehr gespannt seid. Es ist auch wirklich viel passiert. Die Reisegesellschaft, die sich da bunt zusammengewürfelt hatte, die sind von den Räubern gestellt worden. Sie haben sich gewehrt, die Räuber haben ihnen ein Ultimatum gestellt und jetzt endlich ist es soweit. Die Gräfin soll eigentlich entführt werden. Das war von Anfang an das Ziel der Räuber. Und jetzt geht es darum, dass die Räuber ausgetrickst wurden und dass statt der Gräfin der junge Goldschmied Felix gefangen genommen wird von den Räubern und um ein Lösegeld herausgekauft werden könnte vom Grafen, dem Gemahl der Gräfin. Lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Ich mache mal einfach mit dem letzten Satz weiter, damit wir da wieder richtig gut reinkommen. Ne? Diese Szene wurde mit der gespanntesten Aufmerksamkeit von allen Gästen der Waldschenke, am ängstlichsten wohl von der Gräfin, beobachtet. Sie glaubte jeden Augenblick, der Jüngling, der sich für sie geopfert, könnte sich verraten. Sie war fest entschlossen, ihn um einen großen Preis loszukaufen. Aber ebenso fest stand ihr Gedanke, um keinen Preis der Welt, auch nur einen Schritt weit mit den Räubern zu gehen. Sie hatte in der Rocktasche des Goldarbeiters ein Messer gefunden. Sie hielt es geöffnet, krampfhaft in der Hand, bereit, sich lieber zu töten, als eine solche Schmach zu erdulden. Jedoch nicht minder ängstlich war Felix selbst. Zwar stärkte und tröstete ihn der Gedanke, dass es eine männliche und würdige Tat sei, einer bedrängten, hilflosen Frau auf diese Weise beizustehen. Aber er fürchtete, sich durch jede Bewegung, durch seine Stimme zu verraten. Seine Angst steigerte sich, als der Räuber von einem Brief sprach, den er schreiben sollte. Was sollte er schreiben? Welche Titel dem Grafen geben? Welche Form dem Briefe, ohne sich zu verraten? Seine Angst stieg aber aufs Höchste, als der Anführer der Räuber Papier und Feder vor ihn hinlegte, ihn bat, den Schleier zurückzuschlagen und zu schreiben. Felix wusste nicht, wie hübsch ihm die Tracht passte, in welche er gekleidet war. Hätte er es gewusst, er würde sich vor einer Entdeckung nicht im Mindesten gefürchtet haben. Denn als er endlich notgedrungen den Schleier zurückschlug, schien der Herr in Uniform betroffen von der Schönheit der Dame und ihren etwas männlichen, mutigen Zügen, sie nur noch ehrfurchtsvoller zu betrachten. Dem klaren Blick des jungen Goldschmieds entging dies nicht. Getrost, dass wenigstens in diesem gefährlichen Augenblick keine Entdeckung zu fürchten sei, ergriff er die Feder und schrieb an seinen vermeintlichen Gemahl nach einer Form, wie er sie einst in einem alten Buch gelesen. Er schrieb: »Mein Herr und Gemahl, ich, unglückliche Frau, bin auf meiner Reise mitten in der Nacht plötzlich angehalten worden, und zwar von Leuten, welchen ich keine guten Absichten zutrauen kann. Sie werden mich so lange zurückhalten, bis Sie, Herr Graf, die Summe von 20.000 Gulden für mich niedergelegt haben. Die Bedingung ist dabei, dass Sie nicht im Mindesten über die Sache sich bei der Obrigkeit beschweren, noch Ihre Hilfe nachsuchen, dass Sie das Geld durch einen einzelnen Mann in die Waldschenke im Spessart schicken. Widrigenfalls wird mir mit längerer und harter Gefangenschaft gedroht. Es fleht sie um schleunige Hilfe an, ihre unglückliche Gemahlin.« Er reichte den merkwürdigen Brief dem Anführer der Räuber, der ihn durchlas und billigte. »Es kommt nun ganz auf Ihre Bestimmung an«, fuhr er fort, »ob Sie Ihre Kammerfrau oder ihren Jäger zur Begleitung wählen werden. Die eine dieser Personen werde ich mit dem Brief an ihren Herrn Gemahl zurückschicken. Der Jäger und der Herr hier werden mich begleiten, antwortete Felix. Gut, entgegnete jener, indem er an die Tür ging und die Kammerfrau herbeirief. So unterrichten Sie diese Frau, was sie zu tun habe. Die Kammerfrau erschien mit Zittern und Beben. Auch Felix erblasste, wenn er bedachte, wie leicht er sich auch jetzt wieder verraten könnte. Doch ein unbegreiflicher Mut, der ihn in jenen gefährlichen Augenblicken stärkte, gab ihm auch jetzt wieder seine Reden ein. »Ich habe dir nichts weiter aufzutragen«, sprach er, »als dass du den Grafen bittest, mich so bald als möglich aus dieser unglücklichen Lage zu befreien.«
»Und«, fuhr der Räuber fort, »und dass sie dem Grafen aufs Genaueste und Ausdrücklichste empfehlen, dass er alles verschweige und nichts gegen uns unternehme, bis seine Gemahlin in seinen Händen ist. Unsere Kundschafter würden uns bald genug davon unterrichten, und ich möchte dann für nichts stehen.«
Die zitternde Kammerfrau versprach alles. Es wurde ihr noch befohlen, einige Kleidungsstücke und Leinenzeug für die Frau Gräfin in ein Bündel zu packen, weil man sich nicht mit vielem Gepäck beladen könne. Und als dies geschehen war, forderte der Anführer der Räuber die Dame mit einer Verbeugung auf, ihm zu folgen. Felix stand auf, der Jäger und der Student folgten ihm, und alle drei stiegen, begleitet von dem Anführer der Räuber, die Treppe hinab. Vor der Waldschenke standen viele Pferde. Eines wurde dem Jäger angewiesen, ein anderes, ein schönes kleines Tier mit einem Damensattel versehen, stand für die Gräfin bereit. Ein drittes gab man dem Studenten. Der Hauptmann hob den jungen Goldschmied in den Sattel, schnallte ihn fest und bestieg dann selbst sein Ross. Er stellte sich zur Rechten der Dame auf, zur Linken hielt einer der Räuber. Auf gleiche Weise waren auch der Jäger und der Student umgeben. Nachdem sich auch die übrige Bande zu Pferd gesetzt hatte, gab der Anführer mit einem helltönenden Pfeifchen das Zeichen zum Aufbruch, und bald war die ganze Schar im Wald verschwunden. Die Gesellschaft, die im oberen Zimmer versammelt war, erholte sich nach diesem Auftritt allmählich von ihrem Schrecken. Sie wären, wie es nach großem Unglück oder plötzlicher Gefahr zu geschehen pflegt, vielleicht sogar heiter gewesen, hätte sie nicht der Gedanke an ihre drei Gefährten beschäftigt, die man vor ihren Augen hinweggeführt hatte. Sie brachen in Bewunderung des jungen Goldschmieds aus, und die Gräfin vergoss Tränen der Rührung, wenn sie bedachte, dass sie von einem Menschen so unendlich viel zu verdanken habe, dem sie nie zuvor Gutes getan, ja, den sie nicht einmal kannte. Ein Trost war es für alle, dass der heldenmütige Jäger und der wackere Student ihn begleitet hatten. Konnten sie ihn doch trösten, wenn sich der junge Mann unglücklich fühlte, ja? Der Gedanke lag gar nicht zu ferne, dass der verschlagene Weidmann vielleicht Mittel zu ihrer Flucht finden könnte. Sie berieten sich noch miteinander, was zu tun sei. Die Gräfin beschloss, da sie ja kein Schwur gegen die Räuber binde, sogleich zu ihrem Gemahl zurückzureisen und alles aufzubieten, den Aufenthalt der Gefangenen zu entdecken, sie zu befreien. Der Fuhrmann versprach, nach Aschaffenburg zu reiten und die Gerichte zur Verfolgung der Räuber aufzurufen. Der Zirkelschmied aber wollte seine Reise fortsetzen. Die Reisenden wurden in dieser Nacht nicht mehr beunruhigt. Totenstille herrschte in der Waldschenke, die noch vor kurzem der Schauplatz so schrecklicher Szenen gewesen war. Als aber am Morgen die Bedienten der Gräfin
zu dem Wirt hinabgingen, um alles zur Abfahrt fertig zu machen, kehrten sie schnell zurück und berichteten, dass sie die Wirtin und ihr Gesinde in einem elenden Zustand gefunden hätten. Sie lägen gebunden in der Schenke und flehten um Beistand. Die Reisenden sahen sich bei dieser Nachricht erstaunt an.
»Wie?« rief der Zirkelschmied. »So sollten diese Leute dennoch unschuldig sein? So hätten wir ihnen Unrecht getan und sie standen nicht im Einvernehmen mit den Räubern?«
»Ich lass mich aufhängen statt ihrer«, erwiderte der Fuhrmann, »wenn wir nicht dennoch recht hätten. Das alles ist nur Betrug, um nicht überführt zu werden. Erinnert ihr euch nicht der verdächtigen Mienen dieser Wirtschaft? Erinnert ihr euch nicht, wie ich hinabgehen wollte, wie mich der abgerichtete Hund nicht losließ, wie die Wirtin und der Hausknecht sogleich erschienen und mürrisch fragten, was ich denn noch zu tun hätte? Doch, es war unser, wenigstens der Frau Gräfin, Glück. Hätte es in der Schenke weniger verdächtig ausgesehen, hätte uns die Wirtin nicht so misstrauisch gemacht. Wir wären nicht zusammengestanden, wären nicht wach geblieben. Die Räuber hätten uns überfallen im Schlaf, hätten zum wenigsten unsere Tür bewacht und diese Verwechslung des braven jungen Burschen wäre nimmer möglich geworden. Sie stimmten mit der Meinung des Fuhrmanns alle überein und beschlossen, auch die Wirtin und ihr Gesinde bei der Obrigkeit anzugeben. Doch um sie desto sicherer zu machen, wollten sie sich jetzt nichts merken lassen. Die Bedienten und der Fuhrmann gingen daher hinab in das Schenkzimmer, lösten die Bande der Diebeshehler auf und bezeigten sich so mitleidig und bedauernd als möglich. Um ihre Gäste noch mehr zu versöhnen, machte die Wirtin nur eine kleine Rechnung für jeden und lud sie ein, recht bald wiederzukommen. Der Fuhrmann zahlte seine Zeche, nahm von seinen Leidensgenossen Abschied und fuhr seine Straße. Nach diesem machten sich die beiden Handwerksburschen auf den Weg. So leicht das Bündel des Goldschmieds war, so drückte es doch die zarte Dame nicht wenig. Aber noch viel schwerer wurde ihr ums Herz, als unter der Haustür die Wirtin ihre verbrecherische Hand hinstreckte, um Abschied zu nehmen.
»Ei, was seid ihr doch für ein junges Blut«, rief sie beim Anblick des zarten Jungen. »Noch so jung und schon in die Welt hinaus. Ihr seid gewiss ein verdorbenes Kräutlein, das der Meister aus der Werkstatt jagte. Nun, was geht's mich an? Schenkt mir die Ehre bei der Heimkehr. Glückliche Reise!«
Die Gräfin wagte vor Angst und Beben nicht zu antworten. Sie fürchtete, sich durch ihre zarte Stimme zu verraten. Der Zirkelschmied merkte es, nahm seinen Gefährten unter den Arm, sagte der Wirtin Ade und stimmte ein lustiges Lied an, während er davonschritt.
»Jetzt erst bin ich in Sicherheit«, rief die Gräfin, als sie etwa 100 Schritte entfernt waren. »Noch immer glaubte ich, die Frau werde mich erkennen und durch ihre Knechte festnehmen. Oh, wie will ich euch allen danken! Kommt auch ihr auf mein Schloss. Ihr müsst doch euren Reisegenossen bei mir wieder abholen.«
Der Zirkelschmied sagte zu, und während sie noch sprachen, kam der Wagen der Gräfin ihnen nachgefahren. Schnell wurde die Tür geöffnet, die Dame schlüpfte hinein, grüßte den jungen Handwerksburschen noch einmal und der Wagen fuhr weiter. Um dieselbe Zeit hatten die Räuber und ihre Gefangenen den Lagerplatz der Bande erreicht. Sie waren durch eine ungebahnte Waldstraße in schnellem Trab geritten. Mit ihren Gefangenen wechselten sie kein Wort. Auch unter sich flüsterten sie nur zuweilen, wenn die Richtung des Weges sich veränderte. Vor einer tiefen Waldschlucht machte man endlich Halt. Die Räuber saßen ab und ihr Anführer hob den Goldarbeiter vom Pferd, indem er sich wegen des harten und eiligen Rittes entschuldigte und fragte, ob auch die gnädige Frau nicht gar zu sehr angegriffen sei.
Felix antwortete ihm so zierlich als möglich, dass er sich nach Ruhe sehne. Und der Hauptmann bot ihm den Arm, ihn in die Schlucht zu führen. Es ging einen steilen Abhang bergab. Der Fußpfad, welcher hinunterführte, war so schmal und abschüssig, dass der Anführer oft seine Dame unterstützen musste, um sie vor der Gefahr hinabzustürzen zu bewahren. Endlich langte man unten an. Felix sah vor sich, beim matten Schein des anbrechenden Morgens, ein enges kleines Tal von höchstens 100 Schritten im Umfang, das tief in einem Kessel hoch hinaufstrebender Felsen lag. Etwa 6 bis 8 kleine Hütten waren in dieser Schlucht aus Brettern und abgehauenen Bäumen aufgebaut. Einige schmutzige Weiber schauten neugierig aus diesen Höhlen hervor, und ein Rudel von 12 großen Hunden und ihren unzähligen Jungen umsprang heulend und bellend die Angekommenen. Der Hauptmann führte die vermeintliche Gräfin in die beste dieser Hütten und sagte ihr, diese sei ausschließlich zu ihrem Gebrauch bestimmt. Auch erlaubte er, auf Felix Verlangen, dass der Jäger und der Student zu ihm gelassen wurden. Die Hütte war mit Rehfellen und Matten ausgelegt, die zugleich zum Fußboden und als Sitze dienen mussten. Einige Krüge und Schüsseln, aus Holz geschnitzt, eine alte Jagdflinte und in der hintersten Ecke ein Lager aus ein paar Brettern gezimmert und mit wollenen Decken bekleidet, welchem man den Namen eines Bettes nicht geben konnte, waren die einzigen Geräte dieses gräflichen Palastes. Jetzt erst, allein gelassen in dieser elenden Hütte, hatten die drei Gefangenen Zeit, über ihre sonderbare Lage nachzudenken. Felix, der zwar seine edelmutige Handlung keinen Augenblick bereute, aber doch für seine Zukunft im Fall einer Entdeckung bange war, wollte sich in lauten Klagen Luft machen. Der Jäger aber rückte ihm schnell näher und flüsterte ihm zu: »Um Gottes Willen, still, Junge! Glaubst du denn nicht, dass man uns behorcht?« »Aus jedem Wort, aus dem Ton deiner Sprache könnten sie Verdacht schöpfen«, setzte der Student hinzu. Dem armen Felix blieb nichts übrig, als still zu weinen.
Glaub mir, Herr Jäger«, sagte er, »ich weine nicht aus Angst vor diesen Räubern oder aus Furcht vor dieser elenden Hütte. Nein, es ist ein ganz anderer Kummer, der mich drückt. Vielleicht kann die Gräfin vergessen, was ich schnell noch sagte. Und dann hält man mich für einen Dieb und ich bin elend auf immer.«
»Aber was ist es denn, was dich so ängstigt?«, fragte der Jäger verwundert über das Benehmen des jungen Menschen, der sich bisher so mutig und stark betragen hatte.
»Hör zu, und ihr werdet mir recht geben«, antwortete Felix. Mein Vater war ein geschickter Goldarbeiter in Nürnberg. Und meine Mutter hatte früher bei einer vornehmen Frau gedient als Kammerfrau. Als sie meinen Vater heiratete, wurde sie von der Gräfin, welcher sie gedient hatte, trefflich ausgestattet. Diese blieb meinen Eltern immer gewogen. Und als ich auf die Welt kam, wurde sie meine Patin und beschenkte mich reichlich. Aber als meine Eltern bald nacheinander an einer Seuche starben und ich ganz allein und verlassen in der Welt stand und ins Waisenhaus gebracht werden sollte, da vernahm die Frau Patin unser Unglück, nahm sich meiner an und gab mich in ein Erziehungshaus. Und als ich alt genug war, schrieb sie mir, ob ich nicht des Vaters Gewerbe lernen wollte. Ich war froh darüber und sagte zu, und so gab sie mich einem Meister in Würzburg in die Lehre. Ich hatte Geschick zur Arbeit und brachte es bald so weit, dass mir der Lehrbrief ausgestellt wurde und ich für die Wanderschaft mich rüsten konnte. Dies schrieb ich der Frau Patin und flugs antwortete sie, dass sie das Geld zur Wanderschaft gebe. Dabei schickte sie prachtvolle Steine mit und verlangte, ich solle sie fassen zu einem schönen Geschmeide. Ich solle dann solches als Probe meiner Geschicklichkeit selbst überbringen und das Reisegeld in Empfang nehmen. Meine Frau Patin habe ich in meinem Leben nicht gesehen und ihr könnt denken, wie ich mich auf sie freute. Tag und Nacht arbeitete ich an dem Schmuck. Er wurde so schön und zierlich, dass selbst der Meister darüber erstaunte. Und als er fertig war, packte ich alles sorgfältig auf den Boden meines Ränzels, nahm Abschied vom Meister und wanderte meine Straße nach dem Schloss der Frau Patin. Da kam er, fuhr in Tränen ausbrechend fort, diese schändlichen Menschen und zerstörten alle meine Hoffnung. Denn wenn eure Frau Gräfin den Schmuck verliert oder vergisst, was ich ihr sagte, und das schlechte Ränzchen wegwirft, was soll ich dann vor meine Frau Patin treten? Womit soll ich mich ausweisen? Woher die Steine ersetzen? Und das Reisegeld ist dann auch verloren. Und ich erscheine als ein undankbarer Mensch, der anvertrautes Gut so leichtsinnig weggegeben. Und am Ende wird man mir glauben, wenn ich den wunderbaren Vorfall erzähle?
Über Letzteres seid getrost, erwiderte der Jäger. Ich glaube nicht, dass bei der Gräfin euer Schmuck verloren gehen kann. Und wenn auch, so wird sie sicherlich ihn ihrem Retter wiedererstatten und ein Zeugnis über diese Vorfälle ausstellen.
Wir verlassen euch jetzt auf einige Stunden, denn wahrhaftig, wir brauchen Schlaf. Und nach den Anstrengungen dieser Nacht werdet ihr ihn auch nötig haben. Nachher lasst uns im Gespräch unser Unglück auf Augenblicke vergessen oder besser noch auf unsere Flucht denken. Sie gingen. Felix blieb allein zurück und versuchte dem Rat des Jägers zu folgen.
Also, falls ihr jetzt auch ein bisschen müde seid, dann würde ich mal sagen, ruht euch mal auch aus. So wie der Jäger und Felix und der Student. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann. Tschüss.